Donnerstag, der 28. August 2025. Sie hören Kontrafunk aktuell mit Romy Arndt am Mikrofon. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Zu Beginn unserer Sendung möchten wir Sie auf die neue Ausgabe der Jungen Freiheit hinweisen. Staat und Wirtschaft ersticken an Bürokratie, Inkompetenz und Mutlosigkeit der Politiker. Die JF fordert, entrümpelt die Politik. Im JF-Interview mit Colin McMahon erklärt der ehemalige US-Beamte Mike Benz, wie die US-amerikanische Entwicklungsbehörde USAID linksideologische Projekte in Europa unterstützt. Und noch immer wird in Bosnien-Herzegowina die tiefe Spaltung in der Bevölkerung deutlich sichtbar. Folgen Sie der JF auf eine spannende Reise durch das zerrissene Land. Das und noch mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Jungen Freiheit. Und nun zu den Themen heute bei Kontrafunk aktuell. Ein jüdischer Student wird an seiner Hochschule verprügelt. Ein jüdischer Aktivist wird am ganzen Körper mit roter Farbe besprüht. Eine jüdische Familie aus einem Taxi geschmissen. Jüdische Kinder dürfen nicht in einen Freizeitpark. Hass und Bedrohung sind in vielen Ländern Europas für Juden inzwischen alltäglich geworden. Wie sie damit umgeht, erzählt uns gleich die Kölner Publizistin Malka Goldstein-Wolf. Medien weltweit berichten immer wieder über ukrainische Kinder, die angeblich massenhaft nach Russland entführt und dort umerzogen würden. Was ist von diesen Berichten zu halten? Der Journalist Helmut Scheben plädiert dafür, sie wie alle Berichterstattung über diesen Krieg in der Ukraine mit Skepsis zu betrachten. Vor allem, weil das fehlt, was eigentlich selbstverständlich sein sollte im Journalismus, die Sicht der anderen Seite. Jeder Bürger muss dafür haften, wenn er jemand anders Schaden zufügt und dabei erwischt wird. Nur für Politiker gilt dieser Grundsatz nicht. Sie können milliardenschwere Fehlentscheidungen treffen, werden aber nicht zur Verantwortung gezogen. Warum das so ist und ob sich daran auf absehbare Zeit etwas ändern könnte, das besprechen wir mit dem Rechtsanwalt und Autor Andreas Tietke. Im Kommentar des Tages beleuchtet Alexander Meschnick den Willkommensrausch in Deutschland im August und September vor 10 Jahren. Das sind unsere Themen heute. Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Seit dem Überfall und dem Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 befindet sich Israel im Krieg. Im Gazastreifen versucht die Armee, die Terrororganisation Hamas zu vernichten. Doch nicht nur für die Menschen in Israel und im Gazastreifen hat sich das Leben seitdem verändert. Auch Juden in Europa spüren deutliche Veränderungen. Anfeindungen, Angriffe und Übergriffe haben rasant zugenommen. Alles, was im Gazastreifen tatsächlich oder vermeintlich passiert, wird auch auf die Juden in Europa projiziert. Viele fühlen sich deshalb hier nicht mehr sicher. Über die Situation rede ich jetzt mit der Kölner Publizistin Malka Goldstein-Wolf. Guten Tag und herzlich willkommen.
Hallo, liebe Frau Arndt.
Frau Goldstein-Wolf, der Judenhass in Europa ist neu aufgeflammt. Wie zeigt sich das im Einzelnen? Also können Sie uns ein paar Beispiele dafür schildern, was Juden seit Oktober 23 in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern alles passiert ist?
Also ich denke, es fängt damit an, dass Juden so eingeschüchtert worden sind, dass sie sich gar nicht mehr trauen, im täglichen Leben als solche erkennbar zu sein. Das heißt, unter Umständen kann es lebensgefährlich sein, mit Kippa durch Berlin zu laufen. Es kann problematisch sein, eine David-Sternkette zu tragen. Ich erlebe, dass viele meiner jüdischen Freunde einen Uber-Wagen nicht mehr mit Klarnamen bestellen, dass jüdische Stimmen in den sozialen Netzwerken sich nur noch unter Fake-Namen verstecken. Und das ist wirklich traurig. Das Ganze hat seinen Höhepunkt meiner Ansicht nach erfahren, als Außenminister Wadefohl von der Zwangssolidarität sprach und kurze Zeit später Friedrich Merz tatsächlich dieses Waffenembargo gegen Israel verteidigte. Und da haben sie gespürt, da ist ein Damm gebrochen. Das heißt, all die Menschen, die ganze Zeit nach Gründen gesucht haben, ihrem Judenhass freien Lauf zu lassen, fühlten sich nun von der Regierung bestätigt. Es ist ganz, ganz dramatisch. Selbst wenn dieses Waffenembargo als solches eher symbolischer Natur war, weil waffentechnisch ist Deutschland mehr auf Israel angewiesen als umgekehrt, so hat das aber dazu geführt, dass sich Menschen bestärkt sehen, dass man Juden jetzt wieder hassen darf. Also die Hetzjagd ist eröffnet. Und das hätte ich mir so unter einem christlich-demokratischen Kanzler nie vorstellen können. Ich erlebe das persönlich, dass mich Hassnachrichten immer öfter mit Klarnamen erreichen. Also das ist tatsächlich neu. Früher haben die Menschen versucht, sich so ein bisschen zu verstecken und haben auch Hass verklausuliert. Und jetzt ist das wie ein Eiterpickel, der plötzlich platzt und viele Menschen haben gar keine Angst mehr, dass sie Repressalien erfahren können, wenn sie diesen Antisemitismus einfach so mutig in die Welt kotzen. Und das ist schockierend. Und da muss man auch erstmal lernen, mit umzugehen. Und das hat sicherlich auch dazu geführt, dass viele Juden noch stärker als in den 2 Jahren zuvor nach einem Plan B suchen und sich überlegen, ob sie hier tatsächlich in Deutschland noch eine Zukunft haben.
Frau Goldstein-Wolf, Sie sind nun nicht ganz unbekannt. Ihr Bild ist neben Ihren Texten im Internet zu sehen. Fühlen Sie sich in Köln deshalb unsicher? Machen Sie sich Gedanken, wenn Sie alleine oder spät abends noch unterwegs sind?
Sicher mache ich mir das ein oder andere Mal Gedanken. Aber wissen Sie, wenn man sich dazu entscheidet, nach vorne zu gehen, da muss man einfach damit leben. Also ich habe diesen Namen Goldstein bewusst weitergeführt, weil ich meinen Vater damit ehren wollte und ich keine Geschwister mehr habe. Und mir war relativ früh, seitdem ich die sozialen Netzwerke betreten habe, klar, dass das eigentlich ein Davidstern ist, der mir auf der Stirn steht. Und ich wollte schon damals, vor vielen Jahren, kein Opfer sein, sondern wollte wirklich den Namen stolz tragen und den Menschen auch erklären, dass es doch eigentlich gar keine Unterschiede gibt zwischen mir und zwischen Ihnen. Es ist natürlich schon so, in Deutschland leben roundabout 150.000 Juden. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man stirbt, ohne einen lebenden Juden mal kennengelernt zu haben, ist relativ groß. Und ich merke, dass es da ganz viel Gesprächsbedarf gibt. Also viele Menschen, die Fragen haben. Und ich finde das wichtig. Und ich möchte mein Gesicht zeigen. Ich möchte mich nicht verstecken. Und sollte es irgendwann soweit sein, dass ich mein Gesicht nicht mehr zeigen kann, dann ist das nicht mehr mein Land und an dem Tag werde ich dieses Land auch verlassen. Also ich weigere mich, mich zu verstecken. Ich möchte das nicht.
Sie haben von Hassnachrichten erzählt, die Sie bekommen. Haben Sie selbst auch schon direkte Übergriffe, Gewalt erlebt?
Ich habe Gewalt erlebt auf einer Demonstration, einfach nur, weil ich eine kleine Papier-Israel-Flagge in der Hand hielt. Ja, es ist schon beängstigend und andererseits, man darf sich nicht unterkriegen lassen und es gibt auch überhaupt gar keinen Grund, auch wenn man uns das dieser Tage einimpfen möchte, dass wir uns für Israel schämen müssen oder für Zionismus schämen müssen. Also ich habe auf meinem X-Profil sehr provokant geschrieben, ich bin Vollblut-Zionistin und das meine ich auch so. Aus der muslimischen Blase entstand irgendwann mal diese Kampagne, dass Zionismus gleichgesetzt wurde mit Nazitum, dass Zionismus etwas Schlechtes, etwas Böses ist. Und viele Menschen haben das übernommen und wissen gar nicht, dass Zionismus gar nichts anderes bedeutet als der Wunsch des jüdischen Volkes nach einem eigenen Staat, nach einem eigenen Land. Also das, was eigentlich jedes Volk dieser Welt ersehnt, wünschen sich auch Juden. Und nur bei Juden soll es etwas Schlechtes, etwas Böses sein. Also ich möchte ganz gerne noch mehr Aufklärungsarbeit betreiben, auch wenn ich ehrlicherweise sagen muss, dass ARD und ZDF uns das Leben natürlich noch zusätzlich zur Hölle machen, weil die Berichterstattung ist teilweise so manipulativ und teilweise wird tatsächlich 1:1 Hamas-Propaganda übernommen. Das führt dazu, dass man sich ständig verteidigen muss oder dass man auch das Gefühl hat, Israel ständig verteidigen zu müssen, wenn die ARD davon berichtet, dass Journalisten getötet wurden, aber verschweigt, dass diese Journalisten tatsächlich Mitarbeiter der Hamas waren, dann ist das natürlich ein Framing, was wir letztendlich ausbaden müssen. Also ich finde, unser größter Feind momentan ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Die recherchieren nicht sauber, die lassen Dinge weg Und das ist tatsächlich etwas, was das Leben für uns hier gefährlich macht.
Und wie geht es Ihren jüdischen Freunden und Familienmitgliedern? Haben die auch schon Gewalt erlebt?
Es gibt Menschen, die haben Gewalt erlebt, auch verbale Gewalt, dass sie, wenn sie Hebräisch gesprochen haben, angespuckt worden sind oder geschimpft worden sind. Und ich muss Ihnen wirklich sagen, der größte Teil meiner jüdischen Freunde und Follower planen tatsächlich ihren Umzug. Da ist halt nur die Frage, wohin. Nicht für alle kommt Israel in Frage. Das ist natürlich auch eine Kostenfrage. Nach Israel zu ziehen ist nicht so günstig. Und da muss man eben auch überlegen, wo man seine Zukunft sieht. Aber es ist schon so, dass die Juden, die ich kenne, dabei sind, ihre Heimat zu verlieren.
Gibt es denn in Europa Länder, wo Juden noch sicherer sind als in Deutschland? Oder ist es überall das Gleiche?
Ich fürchte, es ist überall im Prinzip das Gleiche im europäischen Raum. Also ich weiß von meinem jüdischen Freund, ein Arzt, der in einem Nobelviertel in Paris praktiziert, der jetzt seine Mesusa von der Tür gehangen hat, weil er sagt, das ist zu gefährlich geworden. Und wir reden da tatsächlich von einem Nobelviertel. Wir reden da nicht von irgendwelchen Brennpunktvierteln. Also es ist sicherlich, wenn man Europa betrachtet, europaweit gefährlich. Ich habe immer noch so ein bisschen Hoffnung in die USA, dass die nach wie vor zu Israel ein weiterer Zufluchtsort ist. Präsident Trump und die Republikaner setzen sich da schon sehr ein, sind, was Antisemitismus betrifft, sehr viel angriffslustiger als das, was die Regierung hier macht. Da könnte ich mir vorstellen, dass es da vielleicht doch noch die ein oder andere Möglichkeit gibt, zumal die Communities dort sehr groß sind. Also Frankreich war ja auch eine sehr, sehr große jüdische Community, aber da sind ja schon in den vergangenen Jahren sehr viele Juden abgewandert. Und ich denke, dass es einfach zu wenige sind in Europa, um dass man dann wirklich auch einen Rückhalt hat innerhalb der Community. Das bricht einfach weg. Das jüdische Leben in Europa bricht weg.
Bei all diesen antisemitischen Vorfällen und der Gewalt gegen Juden in Europa oder speziell in Deutschland, wer sind nach Ihren Kenntnissen in der Hauptsache die Täter?
In der Hauptsache die Täter sind natürlich die muslimischen Gewalttäter. Also nochmal, es ist völlig klar, dass es Antisemitismus von rechts gibt. Aber wir haben viele Jahre zu einseitig nach rechts geschaut und haben den linken Antisemitismus vernachlässigt und wir haben die Islamisten vernachlässigt. Und die Gruppen, die tun sich gerade zusammen. Und das macht das Ganze sehr gefährlich. Denn eins muss man schon sagen, wenn ich als Jüdin abends durch die Stadt laufe, habe ich weniger Angst, dass mich ein AfDler angeht. Meine Angst besteht darin, dass ein arabischer junger Mann mir Gewalt antut, mich angeht. Denn da ist der Antisemitismus viel gewaltbereiter, viel aggressiver. Und das macht das Ganze natürlich noch gefährlicher. Also wir haben zu dem normalen Antisemitismus, der immer schon da war, nicht ohne Grund mussten Synagogen schon seit Jahrzehnten bewacht werden, haben wir jetzt nochmal eine neue Form von Antisemitismus dazu bekommen, der nochmal deutlich gewaltbereiter ist. Und da geht es tatsächlich darum, dass man Angst haben muss, körperlich angegangen zu werden. Und der kommt aus der muslimischen Ecke.
Sie haben vorhin schon den öffentlich-rechtlichen Rundfunk erwähnt. Welchen Eindruck haben Sie von den anderen großen Medien, den Zeitungen beispielsweise oder den Radiosendern? Berichten die ausreichend über antisemitische Vorfälle in Deutschland?
Wir haben nicht viele Freunde in der Presse. Wir haben auch nicht viele Presseorgane, die Empathie zeigen für das, was wir gerade erleben. Also ich muss es ganz klar sagen, ohne Axel Springer Verlag wären wir verloren. Ich weiß, dass viele Menschen die Nase rümpfen, wenn sie beispielsweise Bild-Zeitung hören. Aber die Bild ist der wahre Antisemitismusbeauftragte. Wir haben die Welt, wir haben natürlich zahlreiche Blogs, die uns zur Seite stehen. Aber es ist dürftig. Also ich wüsste im öffentlich-rechtlichen Rundfunk momentan keine Sendung, die ich mir ohne Bauchschmerzen antun würde. Es ist tatsächlich so, dass ich die Tagesschau oder ZDF heute einfach nicht ertrage. Ich ertrage sie nicht. Es ist wirklich so, dass ich zwanghaft ausschalten muss. Ich kann auch einen Monitor, einen Georg Reste nicht mehr sehen. Ich weiß genau, was mich da erwartet. Und ich weiß auch, dass ich mich danach schrecklich hilflos fühle, weil ich nicht die Möglichkeit habe, Millionen bundesdeutscher Haushalte zu erreichen. Und ich kann nur versuchen, tapfer in den sozialen Netzwerken gegen diese Fehlberichterstattung anzugehen. Aber es ist natürlich ein Kampf gegen Windmühlen und es sind zu viele. Wir haben eine Sophie von der Tann, wo ich mich wirklich frage, wenn die wieder jetzt ist, warum kann diese Frau weiter agieren? Das, was man uns da antut, und lustigerweise ist es ja auch so, ich muss das ja auch noch mitfinanzieren. Also es fühlt sich tatsächlich so an, als werde ich als Jüdin gezwungen, mein eigenes Grab zu schaufeln. Das ist verantwortungslos, das ist fahrlässig und das ist brandgefährlich für uns.
Sie haben vorhin die Bild-Zeitung als eigentliche Antisemitismusbeauftragte in Deutschland bezeichnet. Es gibt ja in Bund und Ländern tatsächlich Antisemitismusbeauftragte. Welche Erfahrungen machen die Juden mit diesen Personen? Bewirken die etwas?
Nein, also aus meiner Sicht ist der Großteil dieser Positionen, das sind einfach Feigenblätter. Ja, die Regierung kann sagen, wir haben was gemacht, sind sich auch nicht zu schade dafür. In Baden-Württemberg zum Beispiel einen Beauftragten in Sachen Antisemitismus zu beschäftigen, der per Gerichtsbeschluss als Antisemit bezeichnet werden darf, der also wirklich in so viele Fettnäpfchen getreten ist, dass es unglaublich ist, dass dieser Mensch überhaupt noch auf seinem Posten sitzt. Und ansonsten muss ich sagen, es gibt vereinzelt Antisemitismusbeauftragte, die versuchen, kleine Brände zu löschen. Dafür, dass wir eine Armee von Antisemitismusbeauftragten haben, ducken die sich in der dunkelsten Stunde, die wir gerade haben, ganz schön weg. Also der Beauftragte der Bundesregierung, Dr. Felix Klein, den ich eigentlich als sehr netten Menschen empfunden habe immer, der ist eigentlich gar nicht mehr wahrnehmbar. Und das wirklich in einer Zeit, wo es uns ganz klar an die Gurgel geht. Es geht hier gerade um alles. Und da muss ich wirklich sagen, ist die Enttäuschung schon sehr, sehr groß, dass da so wenig Engagement kommt. Also von mir aus könnte man diese ganzen Posten streichen und lieber das Geld nach Israel spenden.
Was halten Sie von der Tätigkeit des Zentralrats der Juden in Deutschland?
Ich denke, dass der Zentralrat der Juden viele gute Dinge tut. Ich meine, er muss natürlich politischer agieren, als ich das muss. Ich bin unabhängig, ich bekomme kein Geld für meine Arbeit, bewusst nicht, damit ich eben keinen Maulkorb habe, damit ich jede und alle angreifen kann. Das kann der Zentralrat der Juden nicht. Der sorgt für jüdische Schulen, für jüdische Altersheime. Aber ja, auch der Zentralrat der Juden ist aus meiner Sicht in vieler Hinsicht zu leise gewesen. Auch der Zentralrat hat immer nur nach rechts geschielt, eine viel zu lange Zeit. Wobei ich muss fairerweise sagen, ich weiß nicht, ob er, selbst wenn er anders gehandelt hätte und anders gesprochen hätte, ob er das überhaupt hätte aufhalten können, was jetzt passiert ist. Das ist ja tatsächlich ein Tsunami von Antisemitismus. Ich fürchte, da hätte auch der Zentralrat, wenn er frühzeitiger auf muslimischen Antisemitismus, auf linken Antisemitismus hingewiesen hätte, nicht mehr viel ausrichten können. So übel das ist, es ist natürlich unter Frau Merkel passiert, dass diese vielen, vielen Antisemiten hier in Deutschland ein neues Zuhause gefunden haben. Und dennoch ist nach der Ampel mit der Kanzlerschaft von Friedrich Merz ein neues Zeitalter für uns gestartet. Also jetzt ist es tatsächlich so, ein Außenminister, der von Zwangssolidarität spricht, das kann man gar nicht wieder gut machen. Da kann man sich auch gar nicht für entschuldigen. Das ist jetzt drin. Und das ist das, was die Gesellschaft mobilisiert, ihren Judenhass so wirklich frei rauslassen zu können.
Sie schreiben in Ihren Texten, dass Deutschland gerade dabei sei, jüdische Mitbürger quasi außer Landes zu treiben und dafür immer mehr Muslime aufzunehmen, dass Deutschland also, wenn es so weitergeht, Juden gegen Muslime eintauschen würde. Meinen Sie, dass der Regierung und anderen Verantwortlichen im Land das bewusst ist?
Ich glaube, dass Ihnen bewusst ist, dass wir den Point of No Return erreicht haben und dass das, was Sie mit dieser fehlgeleiteten Politik verursacht haben, dass man das einfach nicht mehr rückgängig machen kann. Ich glaube, sie machen die Augen zu und hoffen das Beste. Weil eins ist ja ganz klar, wir Juden sind ja wirklich nur die Ersten. Es ist ja völlig klar, wenn ich abends rausgehe, bin ich ja nicht nur gefährdet, weil ich Jüdin bin. Das sieht man im Zweifelsfalle nicht. Aber ich fühle mich doch auch als Frau unwohl. Ich fühle mich als Demokratin in diesem Land unwohl. Ich bin gefährdet, weil ich freie Werte verteidige. Und das ist wirklich ein Punkt, der mich sehr, sehr traurig macht, dass viele Menschen offenbar nicht begreifen, Antisemitismus und wir Juden können ihnen egal sein, aber am Ende des Tages sind wir wirklich nur die Ersten. Die Islamisten mögen keine Frauen, die mögen keine Schwulen, die mögen keine Ungläubigen. Und umso mehr das werden, umso größer ist die Gefahr für jeden, der frei leben möchte, der eine freie westliche Welt schätzt, der unsere Demokratie lebt.
Über die Situation der Juden in Deutschland und Europa und den zunehmenden Antisemitismus seit dem Hamas-Überfall auf Israel vor knapp 2 Jahren sprach ich mit der Publizistin Malka Goldstein-Wolf. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, liebe Frau Arndt.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Die verschleppten Kinder der Ukraine, wie Russland ukrainische Kinder umerzieht. Russland bietet entführte ukrainische Kinder online an. So oder ähnlich lauteten die Überschriften von zahlreichen Medienberichten aus den letzten 3 Jahren. Danach soll die russische Armee in den besetzten Gebieten der Ukraine gezielt Kinder und Jugendliche entführt und nach Russland verbracht haben. Viele dieser Kinder sollen von russischen Familien adoptiert worden sein. Auch von Umerziehung, militärischem Drill und sogar Folter wird berichtet. Wer Zweifel an diesen Darstellungen äußert, muss damit rechnen, schnell als Putin-Versteher oder Russland-Troll abgekanzelt zu werden. Das hat den Journalisten Helmut Scheben aber nicht davon abgehalten, sich mit dem Thema ukrainische Kinder in Russland näher zu beschäftigen und dazu auch etwas zu schreiben. Ich darf ihn jetzt zum Interview begrüßen. Guten Tag, Herr Scheben. Herzlich willkommen beim Kontrafunk.
Ja, guten Tag.
Herr Scheben, was halten Sie von den Berichten der großen Medien zu dem Thema Russland raubt ukrainische Kinder?
Ich muss zunächst mal Folgendes sagen. Es geht mir vor allem darum, dass die Sichtweise der russischen Kriegspartei systematisch verschwiegen wird. Also das wird deklariert als Cognitive Warfare. Der Sender Russia Today und andere russische Stimmen wurden von der EU verboten. Und ich denke zunächst mal, es wäre ein Gebot journalistischer Professionalität, die russische Position der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, wenigstens zu Wort kommen zu lassen. Und zwar unabhängig davon, ob man sie für die Wahrheit hält oder nicht, unabhängig davon, ob man jetzt sagt, die Russen lügen oder nicht. Insofern ist mein Aufsatz über die Kinderräuber-Story nichts anderes als der Versuch, die Pressefreiheit herzustellen, wie sie Verfassungsartikel in demokratischen Staaten ist. Also nach dem Prinzip audiatur et altera pars. Man soll auch die andere Seite wenigstens mal zu Wort kommen lassen. Wir sind in einer absurden Situation angelangt. Russia Today, ein russischer Sender, wird in der EU verboten. Man muss sich das vorstellen, wenn einer nichts sagen darf, dann kann er auch nicht lügen. Es ist eine ganz einfache Logik. Mark Twain sagte, man muss die Tatsachen kennen, bevor man sie verdrehen kann. Also das heißt im Klartext, um zu dem Schluss zu gelangen, dass der Feind lügt, muss man erst einmal zulassen, dass der Feind etwas sagen darf. Wenn der Feind nichts sagen darf, dann kann er auch nicht lügen. Das ist die primitivste Logik, die einfachste Form vernünftigen Denkens, vernünftiger Schlussfolgerungen. Und da ist offenbar in unseren großen Medien nicht die Bereitschaft, sich dieser Logik zu öffnen.
Sie haben Ihren Artikel erwähnt, der unter anderem im Magazin Emma gerade erschienen ist. Darin haben Sie Ihre Sicht der Dinge bezüglich eben des Themas ukrainische Kinder, die die Russen angeblich oder tatsächlich entführt haben sollen, dargestellt. Welche Reaktionen gab es auf Ihren Artikel?
Ich habe das jetzt nicht verfolgt, aber ich habe nur mir sagen lassen, dass der Artikel einen riesigen Shitstorm verursacht hat. Das war zu erwarten. Wir sind, wie gesagt, in der absurden Situation angekommen, dass man nicht mehr sagen darf, was die andere Kriegspartei, die russische Kriegspartei sagt. Das darf nicht gehört, nicht gesagt, nicht vernommen werden. Die Erwartungshaltung einer breiten Öffentlichkeit, die lässt sich umschreiben mit dem Satz, der Russe lügt sowieso, die Russen leugnen ihre Verbrechen und jeder, der versucht, da gegenzuhalten und zu sagen, Moment mal, wir wollen wenigstens zuhören, was die anderen sagen, bei denen fällt tatsächlich eine Journalistenmeute her, ich kann das nicht anders bezeichnen, und das ist die derzeitige Situation.
Heißt das, dass Sie die Berichte der großen Medien zu diesem Thema gar nicht in Zweifel ziehen, was die Richtigkeit der Fakten betrifft, sondern Ihnen fehlt allein die Sicht der anderen Seite?
Nein, das ist nicht so. Ich ziehe die Berichte sehr stark in Zweifel. Sehen Sie, in 40 Jahren oder noch mehr Journalismus bin ich so oft von Regierungen in Bezug auf Kriege und Kriegssituationen belogen worden, dass ich sehr skeptisch geworden bin. Ich möchte das jetzt nicht im Einzelnen ausführen, aber von Vietnam bis Afghanistan wurden Falschinformationen verbreitet. Und wenn ich die ganzen Dokumente, die ich da gesammelt habe in einem langen Journalistenleben, wenn ich die ausdrucken und auf einen Tisch legen würde, da wäre das sicher mehr als ein halber Meter hoch. Insofern bin ich grundsätzlich skeptisch und es wäre auch die Aufgabe der Medien, skeptisch zu sein in Kriegssituationen in Bezug auf Propaganda. Ich habe 2023 gelesen, dass ein Regierungsbeauftragter für Kinderrechte der Regierung in Kiew vor dem UN-Sicherheitsrat gesagt hat, mehr als 1 Million Kinder sind in den besetzten Gebieten der Krim und des Donbass gestrandet und wurden nach Moskau deportiert. Sie wurden gestohlen, also die Kinder wurden gestohlen und zu Waffen gemacht. Tausende von ihnen kämpfen nun gegen ihr Heimatland. Ich habe mir damals gesagt, was ist das für ein Blödsinn? Fragen Sie einen Ausbilder, wollen Sie mit Soldaten an die Front ziehen, die verschleppt wurden in der Jugend, die umerzogen wurden, die diese unstabile psychische Situation haben, die dann irgendwo hingeschickt werden, um auf ihre eigenen Menschen zu schießen, die ihre Kindheit bevölkern? Wenn die Geschichte umgekehrt wäre, stellen Sie sich einmal vor, es würde die Story aufgebracht. Die USA haben Tausende von Kindern aus Afghanistan evakuiert, aus Sicherheitsgründen. Das ist ja auch okay so. Ist auch Gebot der Genfer Konventionen und des humanitären Völkerrechts. Jetzt stellen Sie sich eine Geschichte vor, die besagt, diese Kinder werden in den USA umerzogen und dann nach Afghanistan an die Front geschickt, wo sie auf ihre eigenen Leute schießen sollen. Da würde ihnen jeder Ausbilder der Bundeswehr oder jeder Infanteriespezialist der Special Forces sagen, um Gottes Willen, mit solchen Soldaten möchte ich nicht in den Krieg ziehen. Nur wenn das Umgekehrte der Fall ist, die Russen, die machen das, dann ist das offenbar für unsere Medien und für eine breite Öffentlichkeit eine Selbstverständlichkeit. Man weiß ja, der Russe ist zu allem fähig.
Nun haben die Vereinten Nationen Russland Kriegsverbrechen vorgeworfen, eben wegen der Verschleppung ukrainischer Kinder. Der Internationale Strafgerichtshof hat einen Haftbefehl gegen Putin ausgestellt, unter anderem wegen der Kinderverschleppung. Sitzen diese Institutionen beide da Lügengeschichten auf?
Das ist nicht einfach zu beantworten. Selbstverständlich hat die Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen sehr lange ausführliche Berichte über russische Menschenrechtsverletzungen in der Ostukraine herausgegeben. Da werden Tausende von Zeugen aufgeführt. Aber was sind das für Zeugen? Das sind Zeugen, die die Kinderschutzorganisationen der Regierung in Kiew den Journalisten und den NGOs zur Verfügung stellen. Es kommt immer wieder bei diesen Berichten irgendwo der kleine Satz auf, wir waren nicht in der Lage, auf russischem Territorium diese Vorwürfe zu überprüfen. Immer taucht der kleine Satz irgendwo auf, the Russian Federation has not granted access to territory. Und da werde ich hellhörig. Was sind das für Zeugen, die da genannt werden? Die Organisationen, die zu diesem Thema recherchieren, die haben ja keine andere Möglichkeit, als nach Kiew zu fahren und dort die entsprechenden Kinderschutzbehörden zu kontaktieren. Und die sagen ihnen, ja, wir haben genug Zeugen, die diese Verbrechen der Russen bezeugen. Aber sie werden ihnen natürlich nicht Zeugen präsentieren, die dem widersprechen, was die offizielle Erzählung ist. Da ist das Problem. Die offiziellen Zahlen, die im Moment genannt werden von der Regierung in Kiew und auch von der Europäischen Kommission und auch von vielen Hunderten von Menschenrechtsorganisationen im Westen, die besagen alle, es wurden ungefähr 20.000 Kinder entführt, verschleppt. Es waren mal 1 Million, jetzt sind es mittlerweile überraschenderweise nur 20.000. Und stets wird dann auch vermeldet, 1.400 Kinder wurden bereits zurückgeführt. Das heißt, sie wurden zu ihren vermissten oder weit entfernten Eltern zurückgebracht. Diese Rückführungen wurden bestätigt von der Regierung in Kiew, von der Europäischen Kommission und auch von Menschenrechtskommissionen. Jetzt frage ich mich, wie sind denn diese 1.400 Rückführungen möglich gewesen? Wie muss man sich das vorstellen? Die russische Seite gibt an, man ist in Kontakt mit Kinderschutzbehörden in der Ukraine und so kommen diese Rückführungen zustande. Das hat das IKRK bestätigt und das musste auch die Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen bestätigen, dass sie in Kontakt sind mit beiden Seiten, mit der russischen Seite und der westukrainischen Seite. Also sind diese Rückführungen allein schon ein Widerspruch zu dem, was behauptet wird, die Russen verschleppen Kinder und dann sind die Kinder weg und wir können da nichts mehr machen. Das stimmt ja überhaupt nicht. Rückführungen sind nur möglich durch die Zusammenarbeit mit den russischen Behörden. Und diese Zusammenarbeit funktioniert, davon gehe ich aus, auf der Ebene der Kontakte, die auch im Gefangenenaustausch funktionieren. Wenn man das aber öffentlich zugeben würde, dass die russischen Behörden mit westlichen Organisationen zusammenarbeiten für die Kinderrückführung, dann würde die ganze Geschichte vom Kinderräuber Putin und von den furchtbaren russischen Verbrechen, die würde sich in Luft auflösen. Also darf das überhaupt nicht weder in Kiew noch in unseren Medien erwähnt werden.
Wenn wir die relativ einheitliche Berichterstattung zum Thema der ukrainischen Kinder betrachten und die Tatsache, dass in den großen Medien eben keine andere Darstellung zu dem Thema vorkommt, und wenn wir davon ausgehend die Berichterstattung zum Ukraine-Krieg insgesamt betrachten und dann noch vielleicht die Berichterstattung zu Corona oder zum Klimathema nehmen, was ist da aus Ihrer Sicht passiert mit dem Journalismus in Deutschland und in Europa?
Ja, sehen Sie, wir sind angekommen in einer skurrilen Situation. In Deutschland wurde einem Journalisten wie Patrick Barb zum Beispiel der Lehrauftrag an der Universität in Kiel entzogen. Was hatte der Mann verbrochen? Er hatte einfach von beiden Seiten der Front berichten wollen. Das darf nicht mehr sein. Es gibt Sanktionen gegen Journalisten, die unbequeme Wahrheiten publizieren. Man darf nicht wissen, was der Feind zu sagen hat. Wir befinden uns also in dieser unlösbaren Situation, in der eine Kriegspartei sagt, die Russen begehen Verbrechen an Kindern, aber wir dürfen diese in Russland nicht filmen und dokumentieren. Und die andere Kriegspartei sagt, es gibt keine Verbrechen an Kindern und die westlichen Medien wollen nicht herkommen, weil sie dann genau das bestätigen müssten, dass es keine Verbrechen gibt. Also das ist überhaupt nicht mehr auflösbar. In dem Moment, wo man die andere Kriegspartei nicht mehr zu Wort kommen lässt, ist für meine Begriffe die Demokratie am Ende.
Über das Thema Russland entführt massenhaft ukrainische Kinder sprach ich mit dem in der Schweiz lebenden Journalisten Dr. Helmut Scheben. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag und wir schauen jetzt 10 Jahre zurück. Ende August 2015 waren große Teile Deutschlands von einem wahren Willkommensrausch erfasst. Wie die damalige Kanzlerin Merkel dazu kam, die Grenzen zu öffnen, beleuchtet Alexander Meschnick in seinem Kommentar.
Die Grenzöffnung im Herbst 2015 war, so viel lässt sich 10 Jahre später sagen, ein tiefer Einschnitt in der deutschen Geschichte. Wenn auch die damalige Bundeskanzlerin Merkel und die allermeisten Medien die sichtbarsten Akteure einer inzwischen irreversiblen Entwicklung waren, die Ereignisse im Herbst 2015 sind auch als ein massenpsychologisches Phänomen zu deuten und hätten ohne die breite Unterstützung der Bevölkerung niemals diese suggestiven Bilder und Wirkungskraft erzeugen können. Die Szenen an deutschen Bahnsteigen und vor den Sammelunterkünften der Flüchtlinge können als eine massenmediale Selbstbegeisterung gedeutet werden. Sie diente einem Gefühlsrausch, der Politik und Moral in eins setzte und jegliche Reflexion über die Folgen der Massenzuwanderung bei Strafe des sozialen Ausschlusses verbot. Tatsächlich befand sich Deutschland vor 10 Jahren in einer Art von Traumzustand, an den heute nicht einmal die eifrigsten Befürworter der Grenzenlosigkeit gerne erinnert werden. Entscheidend für die Dynamik mag auch ein einzelnes Ereignis gewesen sein. Merkels Auftritt im Juli 2015 beim Bürgerdialog in Rostock und die Tränen des aus dem Libanon geflohenen Mädchens Rehm, dem Merkel nicht versprechen konnte, in Deutschland bleiben zu dürfen. Nach diesem Auftritt sah sich Merkel im Netz mit einem Shitstorm konfrontiert. Sie sei gefühlskalt, ohne Empathie, kurz ein Unmensch. Merkel hätte längst lernen müssen, so die Süddeutsche Zeitung am 16. Juli 2015, dass Flüchtlinge, aus welchen Gründen auch immer sie nach Deutschland kommen, für Deutschland ein Gewinn sind. Die Verwandlung der eiskalten Politikerin in Mama Merkel war eine Metamorphose, die unmittelbar dem moralischen Druck von außen folgte. Hätte irgendeiner der damals amtierenden Politiker in Deutschland gegen die Stimmung in den Massenmedien und den moralisch erhabenen Teil der Zivilbevölkerung gegen die kulturellen und intellektuellen Eliten handeln können, ohne sich selbst ins politische Abseits zu stellen? Hätte irgendein Politiker in Deutschland den Mut oder den Willen aufbringen können, die hässlichen Bilder an der deutschen Grenze zu rechtfertigen? Das kann man zu Recht bezweifeln. Im Herbst 2015 war für die politmediale Elite Deutschlands die Chance gekommen, eine Art heilige Mission zu erfüllen und den Fremden als Erlöser von moralischer Schuld zu begrüßen. Da unser Reichtum, so die Überzeugung der edlen Seelen, auf der jahrhundertelangen Ausbeutung der anderen beruht, war es nur gerecht und unsere moralische Pflicht, die ganze Welt mit offenen Armen aufzunehmen. Dass in der Regel junge Männer aus tribalen Gemeinschaften mit Teddybären und Plüschtieren begrüßt wurden, zeigt die Infantilität eines Teils der deutschen Gesellschaft, die ihre abstrakte Xenophilie auf die Ankommenden übertrug. Die narzisstische Überhöhung der eigenen moralischen Überlegenheit lieferte den idealen Bezugspunkt für von allen Problemen der realen Welt befreite Projekte. Die Ablösung von der Wirklichkeit, in der Ressourcen begrenzt sind, etwa Arbeitsplätze, Wohnraum, Integrationskraft, zeigte sich sowohl in der wiederholten Ansprache des Volkes mittels einfacher Durchhalteparolen »Wir schaffen das«, als auch in der Idee einer Läuterung, die in der rasch entstehenden Krise eine Art Bewährungsprobe für eine bessere Zukunft sah. Ich habe das absolut sichere Gefühl, dass wir aus dieser zugegeben komplizierten Phase besser herauskommen werden, als wir in diese Phase hineingegangen sind, so Merkel in einer Rede zur Lage der Nation im Herbst 2016. Der moralische Rausch der Willkommenskultur war aber bald nur noch ferne Erinnerung. Was folgte, war eine ungeheure Spaltung der deutschen Bevölkerung. Von Beginn an wurde auf die Parias im Innern gezeigt. Pack, Dunkeldeutschland, Rassisten, Rechtspopulisten, so hieß es, können nicht Teil des hellen Deutschlands sein. Wer die Willkommenskultur verweigerte oder nur ansatzweise Kritik an ihren Folgen äußerte, sah sich außerhalb der legitimen Diskursräume. Dem uneinsichtigen Bürger wurde mit Beginn der sogenannten Flüchtlingskrise bei Strafe sozialer und rechtlicher Ächtung vorgeschrieben, wie und was er zu denken und zu fühlen hat. Die öffentlich-rechtlichen Medien sind dabei fast durchgehend zu einer Art von staatlich gelenktem Erziehungsprogramm geworden, die alles dafür tun, die realen Probleme der Zuwanderung zu leugnen. Die moralisch erhöhende Haltung, alle, die sich nicht den weltoffenen Jargon des Schüstmilieu angeeignet haben, als rechts zu denunzieren, ist dabei selbst sozialrassistisch zu nennen. Die Abscheu gegenüber allem Ländlichen, Provinziellen, dem tummen Osten, dem kleinen Mann, die Abwertung der Erfahrungen derjenigen, die vor Ort mit den Folgen der Masseneinwanderung konfrontiert sind, dieser Hass, der sich in einem aggressiven Antirassismus manifestiert, sind heute geradezu ein Ausweis moralischer Haltung. Man liebt den Fernsten und hasst den Nachbarn, der sich der verordneten Willkommenskultur verweigert. Der geradezu hysterische Verweis des linksgrünen Milieus auf die Vorzüge der bunten Gesellschaft ist längst obsolet geworden. Ob das Aufbrechen der über die Jahre verfestigten Tabus, der Ruf nach strengeren Gesetzen oder zumindest der konsequenten Anwendung der schon bestehenden tatsächlich zu einer Erinnerung führen, ist mehr als fraglich. Eines scheint aber sicher: Ein September 2015 ist heute unter keinen Umständen mehr denkbar. Er bleibt ein singuläres Ereignis der deutschen Geschichte, Seine Folgen allerdings werden die Zukunft Deutschlands mehr als alles andere prägen.
Sie hörten einen Kommentar von Alexander Meschnick. Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Politiker verursachen mit Fehlentscheidungen mitunter Millionen oder gar Milliardenschäden für den Steuerzahler. Doch haften müssen sie dafür in der Regel nicht. Beispiele dafür gibt es allein in Deutschland aktuell mehrere. Da ist der CDU-Politiker Jens Spahn mit seinen exorbitanten Maskenbeschaffungen in der Corona-Zeit, Konsequenzen bislang keine. Da ist der frühere Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen. Mit seinem Northvolt-Skandal für die Batteriefabrik, die wohl nicht kommt, wurden mehr als 600 Millionen Euro buchstäblich in den Sand gesetzt. Konsequenzen bislang keine. Habecks Ministerium verteilte auch milliardenschwere Fördermittel für den Aufbau einer zweifelhaften Wasserstoffwirtschaft. Auch dafür bisher keine Konsequenzen. Einzig der Ex-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU muss sich nun vor Gericht verantworten wegen einer vermeintlichen Falschaussage im Zusammenhang mit dem Mautdebakel. Dass er auch für den angerichteten Millionenschaden zur Verantwortung gezogen wird, scheint eher unwahrscheinlich. Warum müssen Politiker in Deutschland bislang für ihre Fehler nicht haften? Gibt es dafür gute Gründe oder könnte man das auch ändern? Darüber spreche ich jetzt mit dem Rechtsanwalt und Autor Andreas Tietke. Er schreibt unter anderem für das Online-Magazin Der Sandwirt. Guten Tag, Herr Tietke.
Guten Tag, Frau Arndt.
Herr Tietke, die drei Beispiele, die ich gerade genannt habe, Spahn, Habeck und Scheuer, waren allesamt Bundesminister. Gibt es eine gesetzliche Regelung, die diese Berufsgruppe von Haftung ausdrücklich befreit, oder ist das eher Nachlässigkeit der Justiz, dass sie bisher nicht belangt wurden?
Naja, also es besteht ja immer erst die Notwendigkeit, mal in den genannten Fällen den Sachverhalt aufzuklären. Und das wäre möglich mit Untersuchungsausschüssen. Also er hat ja ähnliche Ermittlungsbefugnisse, wie wir es ja aus der Strafprozessordnung kennen. Also da ist auch möglich, Zeugen vorzuladen, man muss die Wahrheit sagen. Ja, und es fehlt in all diesen von Ihnen genannten Fällen schon an der Sachverhaltsaufklärung. Wir wissen nicht, was konkret passiert ist. Und es werden, wie wir jetzt sehen, auch nicht die Anstrengungen unternommen, diese Sachverhalte zu ermitteln. Das müsste ja immer am Anfang stehen. Ja? Was ist da an vorwerfbarem Verhalten? Und es bleibt alles etwas im Nebelhaften. Es kommen Vorwürfe in der Presse auf, aber es wird nicht konkret aufgeklärt.
Aber könnte nicht auch eine Staatsanwaltschaft von sich aus tätig werden?
Das ist natürlich auch möglich. Wir haben jetzt in Deutschland aber schon die Besonderheit, dass die Staatsanwaltschaften ja weisungsgebunden sind. Das heißt, ein Minister ist hier der oberste Kopf in der Staatsanwaltschaft, der sagt, was ermittelt wird und was nicht. Und es ist natürlich auch die Schwierigkeit, dass hier sozusagen dann der Staat gegen den Staat ermittelt. Ja, also beide, sowohl die Justiz als auch die Bundesminister, die Regierungen, sind staatliche Einheiten, sind staatliche Stellen. Und das ist natürlich auch ein Problem, dass man hier keine unabhängige dritte Stelle hat, wie man sie jetzt beispielsweise im Zivilprozess hat, zwischen zwei streitenden Zivilparteien, die beide keinen Einfluss auf das Zivilgericht nehmen können.
Wie stehen Sie denn zur Frage der Politikerhaftung? Fänden Sie es richtig und sinnvoll, wenn auch Minister, Ministerpräsidenten oder Kanzler gar für die Folgen ihres Tuns, wenn sie denn Schäden anrichten, belangt werden könnten?
Ja, das Problem stellt sich im Politischen eben besonders dar, weil Politik anders als im Zivilrecht geht es ja nicht um freiwillige Vereinbarungen, von denen beide profitieren, sondern Politik wäre, wenn man das zivilrechtlich überträgt, ja die unerlaubte Handlung. In der Politik geht es darum, dass der Staat Zwang, die Androhung mit einem Übel einsetzt, um politische Maßnahmen durchzusetzen. Also es geht nicht um freiwillige Vereinbarungen, sondern Politik beruht darauf, dass gegen den Willen Maßnahmen durchgesetzt werden. Und das ist hier eine Besonderheit. Und deswegen kann die Lösung meiner Meinung nach nur sein, dass man insgesamt weniger Politik hat und Politik kleinteiliger gestaltet.
Bei Beamten ist ja eine Haftung schon eingeführt. Die müssen bei Fehlentscheidungen mit Konsequenzen rechnen. Wie sieht denn diese Haftungspflicht für Beamte konkret aus?
Also bei Beamten ist es eben so, wenn sie eine drittschützende Amtspflicht verletzen, dann besteht ein Amtshaftungsanspruch. Aber eben, wie wir es vorher gesagt haben, in der Durchsetzung ist natürlich hier die Problematik, dass der Beamte Teil des Staatsapparats ist und dann eben auch die Gerichte, und das sind auch die Zivilgerichte, sind Teil des Staatsapparats, auch die Verwaltungsgerichte. Also mir wäre nicht bekannt, dass es da großartig viele Fälle gäbe.
Es ist ja in Deutschland nicht nur so, dass Politiker nicht haften müssen, meistens für ihre Fehlentscheidungen. Sie treten auch nur noch selten wegen irgendetwas zurück. Wäre vielleicht ein verpflichtender Amtsverzicht nach gravierenden Fehlern im Amt als eine Form der Haftung denkbar?
Ja, und das ist jetzt eben wieder eine Frage, was sind Fehler im Amt? Also die Sachverhalte, die Sie zu Anfang genannt haben, die sind noch nicht aufgeklärt. Wenn man da feststellt, da hat jemand wirklich, also in schweren Maßen, die Sorgfalt außer Acht gelassen und da großen Schaden zugefügt. Aber da liegt es daran, dass es nicht aufgeklärt ist. Und dann ist es so, was für den einen ein Fehler ist, ist für den anderen ein Fortschritt. Während sich die einen beklagen, dass die Atomkraftwerke abgeschaltet wurden und sagen, das verursacht einen riesen Schaden, die Strompreise explodieren, sagen die anderen, nein, Deindustrialisierung und Schrumpfwirtschaft ist Teil unserer Klimapolitik. Also sozusagen ein absichtliches Schrumpfen der Wirtschaft ist kein Bug, sondern ein Feature meiner Politik. Und wie wollen Sie dann beurteilen, was ein Fehler ist?
Manchmal hört man ja auch das Argument, dass Politiker, wenn sie wüssten, dass sie bestraft werden können, keine mutigen Entscheidungen mehr treffen würden oder dass politische Ämter dann unattraktiver würden. Was halten Sie von diesen Argumenten?
Also was sind mutige Entscheidungen? Das wären dann Entscheidungen, die sehr risikobehaftet sind. Und das wäre ja gar nicht schlecht. Ich habe versucht eben zu sagen, was ist die Lösung? Anstatt Politikerhaftung halte ich für eine gangbare Lösung, dass man wesentlich weniger Politik und mehr Marktwirtschaft hat. Und vor allem, dass man wesentlich kleinteiligere Politik hat, also dass die Kompetenzen, die politischen Kompetenzen viel, viel mehr auf Gemeindeebene, auf Landkreisebene, auf Länderebene liegen. Denn dann kann ja auch kein so großer Schaden angerichtet werden, wie wenn dieser Trend, den wir heute haben zum Zentralismus, alles muss möglichst zentral entschieden werden, auf Bundesebene, wenn nicht sogar in Brüssel, da sind natürlich dann die Auswirkungen der Fehler enorm.
Nun haben wir in Deutschland den Bundesrechnungshof und die Landesrechnungshöfe, außerdem den Bund der Steuerzahler. Welche Rolle spielen diese Institutionen und welche Befugnisse haben sie?
Ja, also sie machen hier und da auf Missstände aufmerksam, aber es geht eben nicht ums Grundsätzliche, dass man sagt, dass Politik an sich eben negativen Einfluss auf die Marktwirtschaft hat, dass nur weniger Politik den Menschen hilft. Und in diese grundsätzliche Richtung gehen weder der Bund der Steuerzahler noch die Rechnungshöfe. Die decken einzelne Fehler auf, aber im Hinblick auf eine Haftung könnten sie vielleicht einen Anfangsverdacht liefern für einen Untersuchungsausschuss. Aber da muss dann auch eben wieder der politische Wille da sein für einen Untersuchungsausschuss.
Sie haben es schon erwähnt, im Bundesland Bayern, da gibt es die persönliche Haftung für Minister schon. Wie funktioniert diese in der Praxis? Also wurde die schon jemals angewandt?
Das ist mir kein Fall in der Praxis bekannt. Und das wäre ja bestimmt etwas, was in der Presse berichtet wurde. Also mir ist in den letzten 40 Jahren da nichts aufgefallen.
Haben Sie insgesamt die Hoffnung oder die Zuversicht, dass sich in Deutschland beim Thema Politikerhaftung irgendetwas ändern wird in nächster Zeit?
Das denke ich nicht. Und ich würde mir da auch keine große Hoffnung machen, weil ich das eben nicht für den richtigen Weg halte, aus den genannten Gründen schon. Dass es schwierig ist, der Vergleich Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Politikers, ja, der sagt, das ist ja meine Politik, das zu machen, ja, die Atomkraftwerke abzuschalten oder dergleichen, ja, die Deindustrialisierung durchzuführen, alles teurer zu machen. Wieso soll ich dafür haften, wenn ich das ankündige? Also das ist eine politische Debatte. Ich halte es auch nicht für sinnvoll, weil die Politik eben an sich das Problem ist. Zu viel Politik und zu wenig Marktwirtschaft und jeder politische Eingriff in die Marktwirtschaft ist zum Nachteil des Wohlstandes der Bürger.
Das heißt, aus Ihrer Sicht besteht das Problem gar nicht in der mangelnden Haftungspflicht der Politiker, sondern im Wesen der Politik, wie sie betrieben wird.
Genau, im Wesen der Politik besteht das Problem. Und wenn man das ändern möchte, dann eben ist es, wenn man an Wilhelm Röpke, Kontrafunk ist in der Schweiz, erlebte er dann auch in der Schweiz, den Ökonom anknüpft, wäre es eben das Wichtigste, dass man Politik so kleinteilig wie möglich macht. In der Schweiz verfolgt man auch diese Ziele. Das heißt, dass die Gemeinde diejenige Ebene ist, die die Kompetenz hat, also die Zuständigkeit für die Zuständigkeit, die die meisten Regelungskompetenzen hat. Nehmen wir mal ein Beispiel Armenfürsorge, ja, die Lebensverhältnisse in Deutschland, die sind komplett unterschiedlich. Wieso versucht man auf einer Bundesebene für 84 Millionen Menschen Armenfürsorge zu betreiben, anstatt das als genuine Aufgabe der örtlichen Gemeinschaft zu sehen? Die Lebensumstände, wenn Sie ein anderes Beispiel wollen, der Mindestlohn, ja, nicht nur, dass das ökonomisch keinen Erfolg haben kann, ein Mindestlohn, weil eine Preisfixierung wie auch ein Mietendeckel das Problem immer nur vom Preis auf die Menge verlagert. Aber wenn man jetzt kleinere Einheiten hätte, könnte man erstens unterschiedliche Lebensumstände berücksichtigen und zweitens könnte berücksichtigt werden, dass Gemeinde A, B, C das vielleicht ausprobiert haben oder das Land Bayern oder das Land Württemberg. Und man gemerkt hat, ja, die Länder, die solche Politiken verfolgen, die also antimarktwirtschaftliche Politiken verfolgen, Gemeinden, die verfolgen, die sind weniger erfolgreich, haben weniger Wohlstand und die Leute können dann mit den Füßen abstimmen. Ja, also es wird sowohl der Schaden begrenzt, der angerichtet werden kann, als auch, dass die Leute die Möglichkeit haben, dass ein Druck entsteht, dass die Möglichkeit besteht, mit den Füßen abzustimmen.
Nun haben Sie gerade die Schweiz als politisches Vorbild erklärt und genannt. Welche politische Kraft in Deutschland sehen Sie denn, die sich für eine solche Kleinteiligkeit in der Politik einsetzen würde?
Also momentan sehe ich das nicht, dass es da eine Partei gäbe. Es war einmal auf einer CSU-Veranstaltung, da hat Markus Söder mal so angedeutet, noch ist Bayern kein unabhängiger Staat, noch, und hat dazu etwas gelächelt. Aber das jetzt als Programmatik schon aufzufassen, zu sagen, wir müssen hier das rückgängig machen, diesen Zentralismus, der in Deutschland 1866 und später 1871 überhand genommen hat und sich dann fortgesetzt hat, und müssen wieder dazu kommen, dass nah am Bürger die Entscheidungen stattfinden, also dass die Kompetenzen zuvörderst bei den Gemeinden liegen, dann diese sich verbinden können zu Regionen und Ländern und diese sich dann meinetwegen in einem deutschen Bund, so war Röpkes Idee ja, verbinden für Aufgaben, die man nur gemeinsam wahrnehmen kann, wie jetzt vor allem Verteidigung oder eben größere Projekte in der Energie etc. Aber dass eine Partei konkret jetzt gesagt hat, das wäre die Lösung, mehr Föderalismus, mehr Kompetenzen unten, mehr Aufbau wie in der Schweiz, von unten nach oben, ja, wo ja die Gemeinde viel mehr Befugnisse hat und der Kanton als jetzt bei uns vergleichsweise in Deutschland. Kenne ich jetzt nicht.
Über das Thema Politikerhaftung bzw. Nichthaftung in Deutschland sprach ich mit dem Rechtsanwalt und Autor Andreas Tietke. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Dankeschön.
Und das war Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Und wenn Sie sich für Bildungsthemen interessieren, dann dürfen Sie unsere Sendung Lehrerzimmer nicht verpassen. Heute geht es da zum Beispiel um den Schulalltag in Spanien, der so ganz anders läuft als in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Die Sendung Lehrerzimmer kommt heute um 10 Uhr, um 16 Uhr und um 21 Uhr. Mein Name ist Romy Arndt. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis bald.